Ja, lieber Rolf, Frauengeschichten habe ich absichtlich gewählt, weil ich eigentlich den Eindruck habe, dass Frauen bei uns ein bisschen unterbelichtet sind oder zumindest bei... gemacht. Nicht in der Wertung der Frau, sondern in dem, wie sie in der Bibel betrachtet werden. Und ich denke, da muss einfach ein bisschen nachgeholfen werden. Und ich habe ja vor einigen Wochen zum ersten Mal über eine Frauengeschichte gepredigt. Das war damals die Abigail, die uns in gewisser Hinsicht Vorbild war. Heute möchte ich eine andere auswählen und ich mache damit weiter. Ich werde in zwei Wochen nach Weihnachten als dritte Frau die Maria betrachten. Das ist auch eine Frau, die uns sehr viel zeigen und sagen kann. Könnt ihr mal das erste Jahr? Genau. Also heute geht es um die Rahab. Eine Hure, eine Verräterin und eine Retterin. Hinter der zugegeben etwas krassen Überschrift zeigt sich uns eine Frau, die wir in mancherlei Hinsicht als Vorbild nehmen können. Unsere Geschichte spielt zu der Zeit der Einnahme von Kanaan durch die Israeliten. Ich habe hier mal so eine kleine Karte aufgezeigt. Die Israeliten sind ja 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Sie wollten ja eigentlich schon viel früher nach Kanaan, aber weil da ein gewisser Kleinglaube da war, hat Gott gesagt, ihr müsst noch ein paar Jahre durch die Wüste ziehen. Es waren ganze 40 Jahre. Und nun stehen sie wieder vor den Toren von Kanaan und schicken sich an, das Land einzunehmen. Eine der ersten Städte, vor denen sie standen, war Jericho am Jordan und die Israeliten lagerten auf der anderen Jordanseite. Ich lese die Geschichte aus Josua 2. Von Schittim aus schickte Josua heimlich zwei Männer auf die andere Seite des Jordans und befahl ihnen, erkundet das Land dort drüben und besonders die Stadt Jericho. Die Kundschafter kamen in die Stadt und kehrten im Haus einer Prostituierten namens Rahab ein, um dort zu übernachten. Noch am selben Abend wurde dem König von Jericho gemeldet, dass Kundschafter der Israeliten in die Stadt gekommen waren. Sofort schickte er Wachtleute zu Rahab und befahl ihr, gib die beiden Männer heraus, die bei dir eingekehrt sind. Sie sind nur gekommen, um unser Land auszuspionieren. Rahab versteckte die beiden auf dem flachen Dach ihres Hauses unter einem Haufen von Flachs und sagte zu den Wachtleuten, ja, es waren zwei Männer bei mir, aber ich wusste nicht, woher sie kamen. Beim Einbruch der Dunkelheit, bevor das Tor geschlossen wurde, haben sie die Stadt wieder verlassen. Ich weiß nicht, in welche Richtung sie gegangen sind, aber wenn ihr schnell hinterherlauft, könnt ihr sie doch einholen. Die Wachtleute nahmen sofort die Verfolgung auf und liefen bis an den Jordanübergang. Die Stadttore wurden wieder hinter ihnen geschlossen. Noch bevor sich die beiden Kundschafter zum Schlafen gelegt hatten, kam Rahab zu ihnen aufs Dach und sagte, ich weiß, dass der Herr euch dieses Land gegeben hat. Alle seine Bewohner zittern vor euch, sie sind vor Angst wie gelähmt. Wir haben gehört, dass euer Gott euch einen Weg durch das Schilfmeer gebahnt hat, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wir wissen auch, dass ihr auf der anderen Seite des Jordans die beiden Amoriterkönige Sihon und Og besiegt und getötet habt. Deshalb haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt, gegen euch zu kämpfen. Denn der Herr, euer Gott, hat die Macht im Himmel und auf der Erde. Ich bitte euch, schwört mir bei ihm, dass ihr an meiner Familie genauso handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr es ernst meint mit meinen Brüdern und meinen Schwestern, mit meinem Vater und meiner Mutter und mit meinem ganzen Hausgesinde. Die Botschafter antworteten ihr, der Herr soll uns unser eigenes Leben von uns fordern, wenn einem von euch etwas geschieht. Aber ihr dürft niemand sagen, dass wir da waren. Dann werden wir uns an die Abmachung halten und dich und deine Angehörigen verschonen, wenn uns der Herr das Land gibt. Rahabs Haus war unmittelbar an die Stadtmauer gebaut. So ließ sie die beiden Männer an einem Seil aus dem Fenster die Mauer hinunter. Dabei sagte sie zu ihnen: Geht zuerst ins Bergland und versteckt euch dort, damit ihr nicht euren Verfolgern in die Hände lauft. Wartet 3 Tage lang, bis sie die Verfolgung aufgegeben haben. Dann könnt ihr unbehelligt in euer Lager zurück. Zum Abschied sagten die Kundschafter: Hör, was du tun musst. Andernfalls ist unser Eid ungültig. Binde diese rote Schnur an das Fenster, durch das du uns hinuntergelassen hast, und nimm deine Eltern und Geschwister und alle anderen Verwandten zu dir ins Haus. Niemand darf es verlassen. Wer hinausgeht und getötet wird, ist selbst schuld daran. Wir übernehmen dafür keine Verantwortung. Nur wenn jemand drinnen im Haus umgebracht wird, trifft die Schuld uns. Du darfst aber nichts verraten, sonst sind wir nicht mehr an den Eid gebunden, den wir dir geschworen haben. Gut, sagte Rahab, so soll es sein, und ließ sie gehen. Dann band sie die rote Schnur ans Fenster. Die beiden Männer versteckten sich 3 Tage in den Bergen, bis ihre Verfolger wieder in die Stadt zurückgekehrt waren. Die Wächter hatten alle Wege in der ganzen Gegend abgesucht, aber niemand gefunden. Danach machten sich die Kundschafter auf den Rückweg. Sie stiegen ins Jordantal hinunter, überquerten den Fluss und kamen ins Lager der Israeliten. Sie berichteten Josua, was sie erlebt hatten, und versicherten ihm: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Alle seine Bewohner zittern vor uns. Das könnte fast die Vorlage für einen James-Bond-Film sein. 2 Agenten gehen undercover in die feindliche Stadt. In einem nicht gerade gut beleumundeten Haus finden sie Schutz und Unterschlupf. Als Gegenleistung für diesen Schutz will Rahab auch Schutz für sich und ihre Familie. Ganz schön ausgepufft von Rahab, ne? In einer abenteuerlichen Flucht an einem Seil die Stadtmauer hinunter entkommen die Spione. Sie vereinbaren mit Rahab ein Zeichen, welches Rahab setzen soll, damit sie verschont wird, wenn die Israeliten die Stadt einnehmen. Und 3 Tage später, unter vielen Abenteuern, könnte man vielleicht sagen, gelangen die Kundschafter zurück in das Lager von Josua und berichten, was sie erlebt haben. Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben. Alle seine Bewohner zittern vor uns. Mir fällt da gerade ein, wie das 40 Jahre vorher war. Da wurden auch schon mal Kundschafter ausgeschickt, um Israel auszukundschaften. Die kamen zurück. Könnt ihr euch erinnern? Die hatten diese großen Traubenhenkel über der Schulter. Die sagten, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Wunderbar. Aber dort wohnen Riesen. Das war keine mutmachende Kundschaft und Botschaft, die damals kam, sondern das war eher destruktiv und angstmachend. Und die beiden, die von Jericho zurückkamen, sagen: Der Herr hat das Land in unsere Hand gegeben. Sie zittern vor uns, sie haben Angst. Schauen wir uns die Hauptperson unserer Geschichte an, Rahab. Denn Rahab ist unzweifelhaft die Hauptperson. Rahab, die Hure. Schaut man in die diversen Auslegungen und Deutungen dieser Geschichte, stellt man bei den Bibelkritikern fest, dass die ganze Geschichte ja eigentlich reine Fantasie ist und allenfalls eine allegorische Bedeutung hat. Allegorisch heißt, man macht ein Bild von etwas, was man darstellen will. Es kommt gar nicht auf die Realität an, sondern auf das, was man damit eigentlich ausdrücken will. Es war in der Zeit des Jugendstils eine beliebte Kunstform, dass man Allegorien benutzt hat, um Dinge darzustellen. Für den Frühling, für den Sommer, für den Herbst und für den Winter hat man Frauengestalten oft gemalt, die bestimmte Eigenschaften hatten, die uns ein Bild geben sollten von dem, was sie darstellen. Und genauso sagen die viele Bibelausleger, ist auch die Geschichte von Rahab zu verstehen, ist eigentlich keine Realität, ist nur eine schöne Geschichte, die uns die Bibel ausschmückt, die uns etwas versinnbildlichen und verdeutlichen will, was aber gar nicht so hat stattfinden können. Warum sagen die das? Ist ja eigentlich ganz logisch. Es gibt ja keine Zeugnisse außer der biblischen Botschaft über die Eroberung von Jericho. Die ganze Geschichte dreht sich ja um die Eroberung von Jericho. Und wie war das damals? Die Israeliten sind mit Mann und Maus, mit all ihrem Sack und Pack, mit Trompeten und der Bundeslade um die Stadt Jericho gezogen. Und beim siebten Mal sind die Mauern eingestürzt. So was kann es einfach nicht geben, dass durch Trompeten Mauern zum Einsturz kommen. Also, da die Eroberung von Jericho so nicht hat stattfinden können, kann die ganze Geschichte natürlich auch historisch so nicht gewesen sein, ist eine Allegorie. Trompeten bringen Mauern zum Einsturz. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Die Geschichte von Rahab, nur eine Ausschmückung der Geschichte Israels. Für mich ist die Bibel keine fromme Legendensammlung, sondern für mich ist sie primär Gottes Wort. Auch wenn sie kein wissenschaftliches Lehrbuch im herkömmlichen Sinn ist. Für mich ist die Bibel Gottes Offenbarung und wer Himmel und Erde erschaffen hat, ob nun in 7 Tagen oder in einem ganz anderen Zeitraum, für den ist es doch ein Klacks, Mauern einstürzen zu lassen. Es ist für ihn auch ein leichtes, eine Hure wie Rahab in seinen göttlichen Plan zu integrieren. Und wie wir noch sehen werden, ist das, was Gott mit Rahab vorhat, von einer viel weitreichenderen Bedeutung, wie es sich uns vielleicht auf den ersten Blick erschließt. Rahab, der Name, bedeutet offen, weit, die Offene. Sie wird uns als eine Hure oder Prostituierte beschrieben. Es gibt manche, die haben mit dem Wort Probleme und versuchen das dann als Wirtin zu übersetzen. Ja, was nicht sein kann, darf nicht sein. Also eine Frau, die in Jericho ein offenes Haus betreibt. Wie auch immer, Rahab ist eine Frau, die kein gesittetes und zurückgezogenes Leben führt. Zu ihr kommen Menschen, die vielleicht sonst keinen Bezug zur Gesellschaft der Stadt haben. So auch die beiden Kundschafter Israels. Man könnte sich fragen, warum gehen die ausgerechnet zu so einer Adresse? Man muss aber dazu wissen, dass Prostitution in der damaligen Zeit in vielen Kulturen eine ganz andere Bedeutung hatte, wie das heute ist. In vielen Kulturen war Prostitution sogar ein Teil der religiösen Kultur. Es gab also auf der einen Seite die gewerbsmäßige und auf der anderen Seite die rituelle, die kultische Prostitution. Das soll allerdings keine Entschuldigung sein für das, was Rahab war. Die beiden Kundschafter haben sich sicher in diesem Haus Informationen versprochen. Sie haben gedacht, wir gehen dahin, wo die Leute reden, wo Männer, es waren ja wohl doch überwiegend Männer, zusammenkommen und vielleicht über das Alltägliche austauschen. Und sie hatten sich versprochen, dort ein Stimmungsbild von der Stadt Jericho zu bekommen und vor allen Dingen auch Unterschlupf zu kriegen. Rahab nimmt die beiden auf und versteckt sie vor den Nachstellungen des Stadtkönigs. Sie weiß genau, woher und warum die beiden gekommen sind. Wenn es Gerüchte in einer Stadt gibt, dann werden sie mit Sicherheit an einem solchen Ort ausgetauscht. Wenn wir Rahab aufmerksam betrachten, fallen uns einige Dinge an ihr auf. Hier sehen wir ein Bild, wie sie die beiden versteckt, oben unter dem Flachs. Ja, was fällt uns an Rahab auf? Rahab ist sich über ihre Situation, über ihre Lebenssituation im Klaren und sie macht sich auch über ihre Zukunft keine großen Gedanken. Sie weiß genau, sie hat A, keine besondere gesellschaftliche Stellung in der Stadt und B, der Feind steht vor der Tür und der Feind, das ist kein Schwacher, wenn die kommen, dann ist bei uns alles vorbei. Die haben die Amoriterkönige besiegt, also die Zukunft ist nicht rosig. Sie weiß, dass der Gott Israels der allmächtige Herr ist und dass Israel deshalb siegen wird. Das weiß sie, das ist für sie Gewissheit. Gott begegnet Rahab in der Gestalt dieser beiden Kundschafter. Das war kein Zufall, dass die beiden in Rahabs Haus gekommen sind. Und als viertes fällt auf, dass Rahab ihre Zukunft mit Gott wagen will. Sie setzt auf das Pferd der beiden Kundschafter. Sie weiß, ich muss jetzt etwas wagen, wenn ich gewinnen will. Was sich auf den ersten Blick sehr egoistisch liest, ist doch die Wende in ihrem Leben. Und das Ganze könnte wie eine Blaupause sein für die Bekehrung vieler anderer Menschen zu Gott. Gott begegnet uns an irgendeinem Punkt unseres Lebens. Er stellt uns vor eine Herausforderung und nun liegt es an uns, diese Herausforderung anzunehmen oder sie abzulehnen. Typische Situation. Für ein Leben mit Gott und für eine Entscheidung für ihn spielen Herkunft, Rasse und soziales Umfeld keine Rolle. Auch die Motive spielen eine untergeordnete Rolle. Die Motive von Rahab waren mit Sicherheit nicht die hehren menschlichen Ziele. Sie wollte ihr Leben retten, sie wollte davonkommen. Auch wenn Gott dich vor eine Herausforderung stellt, er sieht dir ins Herz, er kennt deine Motive, du musst nicht schon vorher fromm sein, er will dich ja fromm machen. Ne? Gott kann alle unsere Motive in Segen verwandeln. Rahab, die Verräterin. Sie schlägt den Kundschaftern einen Handel vor. Ich rette euch, wenn ihr mich und meine Familie verschont, dann, wenn ihr Jericho eingenommen habt. Dass Israel mit seinen Feinden nicht viel Federlesen macht, hat sich ja schon herumgesprochen. Und so versucht sie, aufs richtige Pferd zu setzen. Eigentlich ist das verwerflich und nicht gut zu heißen. Die Israeliten gehen auf Rahabs Vorschlag ein und so dürfen sie erstmal in ihrem Versteck bleiben. Und den Wachleuten des Königs erzählt Rahab, dass die beiden Männer zwar da waren, aber sie weder wüsste, woher sie kamen, noch was sie wollten. Sie hätten die Stadt schon vor Einbruch der Dunkelheit verlassen. Und das ist ja schon fast ein Hohn. Ich sage, wenn ihr euch beeilt, dann könnt ihr sie vielleicht noch einholen. Wie ist dieser Verrat zu beurteilen? Die Unehrlichkeit ist auf keinen Fall gut zu heißen. Wir dürfen also nicht in Rahab ein Vorbild sehen, wenn wir es mal mit der Wahrheit nicht so ganz ernst nehmen. Sünde bleibt Sünde. Und Unehrlichkeit ist Unehrlichkeit. Aber Rahab handelt nicht aus niedrigen Motiven, sie handelt aus dem Glauben an Gott. Das hat sie begriffen. Der Gott der Israeliten, das ist eine ganz andere Hausnummer, wie das, was sonst so in der Kultur angebetet wurde. Und das wird auch später im Neuen Testament, wir können das nachlesen in Hebräer 11, dort wird ausdrücklich der Glaube von Rahab gerühmt. Dort ist eine Aufzählung von Glaubensvorbildern und dort wird Rahab als eine bewusst starke Frau im Glauben uns als Vorbild aufgezeigt. Und ihre Entscheidung ist nicht feige, sondern mutig. Verrat hat ja oft den Ruch der Feigheit. Aber das, was Rahab hier gemacht hat, das ist nicht feige, das ist sehr mutig. Auch wenn sie in ihrem Herzen sicher war, die Israeliten werden siegen, hat sie trotzdem etwas gewagt. Es hätte ja genauso gut ausgehen können, dass der Stadtkönig sagte, komm, lass uns da mal genauer nachschauen. Das, was die Rahab sagt, kann ja sonst was sein. Und wenn die beiden Kundschafter gefunden worden wären, das wäre für die Rahab böse ausgegangen. Also feige war es auf keinen Fall. Und in diesem Licht betrachtet, bekommt Rahabs Handeln eine ganz andere Gewichtung. Wenn Gott uns vor Entscheidungen stellt, dann gilt es, im Glauben und Gehorsam zu handeln. Manchmal muss man dann Dinge tun und Entscheidungen treffen, die Mut fordern und Vertrauen in die Richtigkeit des Handelns. Wir sehen hier ein gutes Beispiel für Gottes vielschichtiges Handeln. In allererster Linie, wenn man die Geschichte liest, geht es Gott um Israel. Es geht darum, dass Israel das versprochene Land Kanaan einnehmen kann. Das ist die äußerste Schicht. Es geht aber auch um die Kundschafter. Gott will die Kundschafter retten. Die ganze Geschichte geht auch darum, dass die Kundschafter wieder heil zurückkommen und Israel erzählen können, was haben sie erlebt. Aber ganz im innersten Kern geht es auch um Rahab. Gott bietet Rahab die Chance, aus ihren Lebensumständen herauszukommen, und Rahab ergreift diese Chance. Und so wird aus der Verräterin die Retterin. Und ich habe in dieser Rettungsgeschichte drei Aspekte gefunden, die wichtig sind zu betrachten. Das sind zunächst die Kundschafter. Rahab rettet die Kundschafter. Sie ermöglicht den Kundschaftern die Flucht und rettet sie vor dem König von Jericho. Die Flucht gelingt und die Botschafter, die Kundschafter gehen zurück zu Josua und ihr Bericht über die Situation ermutigt die Israeliten und so kommt es dann letztendlich zur Eroberung der Stadt. Ich stelle mir das Bild vor, wie die beiden sich da die Stadtmauer an einem Seil herunterhangeln. Der zweite Aspekt, die Familie. Rahab rettet ihre Familie. Und dazu muss ich einige Kapitel weitergehen im Josua-Buch und lese einige Verse aus Josua 6. Aber die ganze Stadt Jericho mit allem, was darin ist, soll dem Bann Jahwes verfallen sein. So war die Einschwörung des Josua für seine Leute. Nur Rahab, die Hure, die unsere Kundschafter versteckt hatte, soll mit allen Menschen in ihrem Haus verschont sein. Den beiden Kundschaftern hatte Josua gesagt, geht in das Haus der Hure und holt sie samt ihren Angehörigen heraus, wie ihr es geschworen habt. Da gingen die jungen Männer hin und brachten Rahab zusammen mit ihrem Vater, ihrer Mutter, ihren Geschwistern und allen Verwandten aus der Stadt und wiesen ihnen einen Platz außerhalb vom Lager Israels an. Dann wurde die ganze Stadt niedergebrannt, nur das Gold und das Silber, die eisernen und die bronzenen Gegenstände brachte man in den Schatz im Heiligtum Jahwes. So verschonte Josua die Hure Rahab und ihre ganze Familie, weil sie die Kundschafter in Jericho versteckt hatte. Und sie lebt ja heute noch in Israel. Rahab und ihre Familie entgehen dem Massaker. Der Bann, den Josua verlangt hat, das ist eine ganz schreckliche Sache. Bann bedeutete damals, es musste alles getötet werden, alles. Mann, Frau, Kinder, Vieh, alles wurde getötet. Das bedeutete der Bann. Nur Rahab und ihre Familie entgehen dem Schrecken. Sie werden von den Kundschaftern in Sicherheit gebracht. Ihre Rettung hängt von einem ganz bestimmten Zeichen ab. Ich habe hier ein Bild. Sie sollte ein rotes Seil, einen roten Strick ans Fenster binden. Und dort, wo dieser rote Strick am Fenster war, sollten die Bewohner verschont werden. Bei dem roten Seil musste ich sofort an den Auszug der Israeliten aus Ägypten denken. Als in der Nacht der letzten Plage die erstgeborenen Söhne getötet wurden, blieben alle verschont, die die roten Zeichen des Blutes an der Tür hatten. Und das ist eine Allegorie. Das ist jetzt hier eine echte Allegorie, die die Bibel aufgreift. Auch Rahab wurde unter dem roten Zeichen des Blutes gerettet. Das Seil ist nicht nur ein optisches Signal. Es symbolisiert die Rettung durch das Blut und es ist gleichzeitig ein Zeichen für die Aufnahme Rahabs in den Bund Gottes. Das ist eine symbolische Aufnahme von Rahab in Gottes Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Die gerettete Rahab ist nicht nur dem Massaker entkommen, sie gehörte von dem Moment an zum Volk Israel. Die Geschichte endet fast wie im Märchen. Und sie lebt ja heute noch in Israel. Und wenn sie nicht gestorben sind? Dieser Satz ist jedoch keine Floskel, die dem Ganzen ein Happy End gibt, denn es gibt noch einen dritten Aspekt der Rettung. Na? Indirekt ist Rahab auch an unserer Rettung beteiligt. Und jetzt sind wir doch bei einer Adventspredigt. Sie lebte nicht nur bis zum Ende ihres irdischen Lebens in Israel, wie wir lesen konnten. In der Geschichte der Bibel bleibt Rahab lebendig und sie begegnet uns wieder. Denn in Matthäus 1, ich habe es hier mal angeblendet, ich werde das nicht vorlesen, das ist der Stammbaum von Jesus. Er steht ganz am Anfang des Matthäus-Evangeliums und dort, vielleicht können wir das sehen, im Vers 5 taucht Rahab wieder auf. Der Sohn von Salmon und Rahab der Hure, die zwei Spione der Israeliten gerettet hat, war Boas. Boas und Ruth, die Asylantin, die ihrer Schwiegermutter so viel geholfen hat, bekamen den Obed und der bekam den Isai und dann geht es über David, geht es weiter bis zu Jesus. Ist doch toll. Rahab, die Hure, die Heidin, die einem ganz anderen Kulturkreis entstammt, findet hier ihre Würdigung und ihren Platz im Stammbaum von Jesus. Und Jesus ist der, der in die Welt gekommen ist, um uns zu retten, der für unsere Rettung gekommen ist. Schon lange, lange Jahre vorher war Rahab ein Mosaikstein zu unserer Rettung. In Gottes vielschichtigem Heilsplan hatte Rahab eine wichtige Funktion, die weit über ihr persönliches Schicksal und das ihrer Familie hinausging. Gott zeigt an Rahab, wie aus Gnade für eine einzelne Person Gnade für die ganze Menschheit werden kann. Und Gottes Gnade ist nicht an Herkunft, Rasse, Geschlecht, Hautfarbe oder an persönliche Lebensumstände gebunden. Gott wählt Menschen aus. Haben wir hier gesehen in der Geschichte. Gott wählt Menschen aus und er erwartet von diesen Menschen ein einfaches Wort. Er erwartet ein Ja. Vielleicht möchte Gott ja auch dich zur Retterin, zum Retter berufen. Nicht unbedingt für ein ganzes Volk, aber vielleicht für eine einzige Person. Vielleicht will er primär ja auch erst einmal dich retten, so wie er damals Rahab gerettet hat. Wege ab, so wie Rahab abgewegt hat und sage dann ein freudiges Ja. Amen.